Fangen wir wieder mit einem Vater unser an.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
In der Reihe der Säulen des Christentums, wie ich das genannt habe, wo es also darum geht, dass man ganz praktisch sein Leben als Christ leben kann und dafür Handreichungen bekommt, soll es heute um die Sakramente gehen. Die Sakramente prägen und begleiten ja unser Leben als Christ oder sollten das zumindest tun. Und heute möchte ich weniger sozusagen über die Theologie der Sakramente sprechen, das haben wir schon gemacht, sondern eigentlich ganz praktisch, wie man damit umgeht, wie man die Sakramente richtig verwendet sozusagen. Aber damit man sozusagen darüber sprechen kann, ist es ganz wichtig, vielleicht doch grundlegend sich einmal darüber bewusst zu werden, was ein Sakrament überhaupt ist. Und um das verstehen zu können, muss man verstehen, was Christentum eigentlich bedeutet. Was heißt das, dass wir Christen sind? Das heißt, dass wir ein Leben führen wollen in Vereinigung mit Christus. Christsein heißt nicht nur, dass man sich irgendwie ein bisschen inspirieren lässt von diesem Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern dass man wirklich eine Vereinigung mit ihm lebt, dass man eins ist mit ihm, dass Jesus sein Leben in uns fortsetzen kann, dass man Teil seines Leibes ist, dessen Haupt er ist, nämlich der Kirche. Das ist also viel mehr als nur irgendwie eine äußere Zusammengehörigkeit, das ist eine Sache, die unser ganzes Leben umfasst. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann merkt man, dass die Sakramente einem das überhaupt erst ermöglichen. Denn das, was die Menschen zur Zeit Jesu erleben durften, dass sie ihn gesehen haben, gehört haben, mit ihm mitgehen konnten, erleben konnten, dass er sie bei der Hand genommen hat und beispielsweise Kranke geheilt hat oder einem Menschen gesagt, sagen konnte, deine Sünden sind dir vergeben, das soll uns auch möglich sein. Und sogar noch mehr als das, was die Menschen damals erlebt haben. Und dafür gibt es die Sakramente. Also jedes Sakrament ist eine echte, wirkliche Begegnung mit Jesus Christus. Nicht nur ein Erinnerungsakt an Vergangenes, sondern etwas, wo man dem lebendigen Herrn heute begegnen kann und eben mehr noch sich mit ihm verbinden kann. Wie funktionieren die Sakramente? Der Katechismus hat da eine sehr kurze Formel dafür geprägt. Jedes Sakrament ist ein äußeres Zeichen, das eine innere Gnade bewirkt. Das heißt, bei jedem Sakrament gibt es irgendetwas, was ich mit meinen menschlichen Sinnen wahrnehmen kann. Wo ich gewisse Worte höre, ein gewisser Gestus vollführt wird, ein Ritus vollzogen wird, also weiß ich was, bei der Taufe wird Wasser über den Kopf eines Kindes gegossen oder das ganze Kind wird im Wasser untergetaucht und dazu wird gesagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn das geschieht, darf ich sicher sein, dass auch geschieht, was Jesus uns sozusagen an Übernatürlichen damit versprochen hat. Dass dieses Kind dadurch wirklich ein Kind Gottes ist. Also Jesus, der Herr, bindet sich an seine Sakramente. Wenn diese äußeren Zeichen passieren, ein Sakrament gültig gespendet wird, dann dürfen wir sicher sein, dass das Übernatürliche geschieht, das damit verbunden ist. Also ein äußeres Zeichen, das eine innere Gnade bewirkt. Die Sakramente sollen unser Leben begleiten, habe ich schon gesagt. Es gibt in der klassischen Systematik eigentlich drei Arten von Sakramenten. Und zwar die Sakramente der Initiation, die Sakramente für die Lebenden und, es werden manche staunen, die Sakramente für die Toten. Was soll das heißen? Hier geht man nicht vom leiblichen Leben aus, sondern vom übernatürlichen Leben. Also vom Leben der Gnade, vom göttlichen Leben, wenn man so will, das ist, zu dem wir berufen sind. Und es gibt da die Sakramente der Initiation, die uns also in dieses Leben hineinführen, die uns überhaupt erst dieses Leben schenken. Das ist natürlich zuallererst die Taufe, aber dann noch weiterführend die Firmung. Und zu diesen Sakramenten der Initiation gehört auch die Eucharistie, das Sakrament, das uns begleitet, dass das, was uns in der Taufe und Firmung geschenkt worden ist, auch in uns lebendig halten soll, was uns diese Begegnung, diese Vereinigung mit Christus immer wieder neu ermöglicht. Diese drei Sakramente nennt man die Sakramente der Initiation. Dann nennt man, gibt es die Sakramente für die Lebenden und darunter versteht man die Sakramente der Ehe und der Weihe. Weil hier geschieht christliches Leben. Wenn ich ein übernatürliches Leben als Christ leben will, dann kann ich das in einer gewissen Form, in einer gewissen Berufung tun, im Eheleben, als Priester, also es sind Sakramente der Lebenden. Und dann gibt es die Sakramente der Toten. Und jetzt wäre das ein Missverständnis, wenn man sagt, aha, die werden offensichtlich denen gespendet, die sozusagen ihren letzten Atemzug getan haben, die also leiblich gestorben sind. Nein, hier geht man wieder vom übernatürlichen Leben aus, vom Gnadenleben. Die Sakramente der Toten sind die Sakramente für die, deren Gnadenleben gestorben ist. Wie kann unser Gnadenleben sterben? Wie kann unsere Freundschaft sterben mit Jesus durch die Sünde? Deswegen ist es die Beichte, so ein Sakrament für die Toten, und auch die Krankensalbung. Obwohl die Krankensalbung ja nur Lebenden gespendet wird, wenn jemand schon gestorben ist, empfängt er die Krankensalbung nicht mehr. Aber auch hier wird ja die Schuld vergeben, ist auch eine Wirkung der Krankensalbung, die Sündenvergebung und die Stärkung, die Hinführung wieder zu das Hineinwachsen in die Gnade. So, und jetzt möchte ich ganz sehr konkret darüber sprechen, wie wir sozusagen mit den Sakramenten umgehen können. Natürlich müssen wir beginnen mit den Sakramenten der Taufe und der Firmung. Das sind aber Sakramente, die man einmal, ein für alle Mal empfängt. Die kann man nicht mehrmals empfangen. Die können nicht sozusagen, wenn sie schal geworden sind, dann lasst man sie halt noch einmal spenden, sondern man wird nur einmal getauft und dann bleibt man getauft bis in alle Ewigkeit. Man wird nur einmal gefirmt und dann bleibt man gefirmt bis in alle Ewigkeit. Auch wenn jemand notgetauft wird, ist er getauft. Wenn beispielsweise ein Kind notgetauft worden ist, kann es eine liturgische Feier geben, wo dann die feierlichen Riten nachgeholt werden, aber die Taufe ist gespendet. Es gibt Fälle, wo man sich nicht sicher ist, ob die Taufe gültig gespendet worden ist. Dort wird dann sozusagen unter der Bedingung, dass das Kind noch nicht getauft ist, noch die Taufe gespendet. Was bedeutet es, getauft zu sein? Das ist immer eine sehr spannende Frage, die ich mit Eltern bespreche, die ihr Kind zur Taufe bringen. Und viele haben natürlich im naheliegend so den Gedanken, naja, ich möchte halt, dass mein Putzi vom lieben Gott gesegnet wird. Dass es ihm gut geht, dass er gesund bleibt, weil Gesundheit ist das Wichtigste. Und dass man das, ist ja lauter schöne Gedanken. Ja? Also ist auch schön, dass man das will, dass der liebe Gott ein Kind segnet. Ja? Aber man darf nicht übersehen, wie wesentlich es ist, was mit der Taufe geschieht. Durch die Taufe beginnen wir tatsächlich ein neues Leben. Durch die Taufe wird man ein Kind Gottes. Es beginnt dieses Leben der Gnade. Wir haben eine hohe Würde als Menschen. Wir leben als jeder Mensch, der geboren wird, hat schon eine Würde, ist ein Geschöpf Gottes, kann als Mensch Gott erkennen. Aber wer getauft wird, ist so eng mit Jesus Christus verbunden, dass er eins ist mit Christus, dass er wirklich Christ sich nennen darf und sollte ein Leben führen, das dieser Berufung entspricht, nämlich ein Leben der Heiligkeit. Das ist eine ganz, ganz wesentliche, zentrale Botschaft des Zweiten Vatikanischen Konzils gewesen, dass alle Getauften selbstverständlich zur Heiligkeit berufen sind. Dass also nicht das Privatvergnügen einiger weniger ist, heilig zu sein, sondern jeder Getaufte soll so leben. Deswegen ist die Voraussetzung für die Taufe ja, dass ich den Glauben ganz bekenne. Wer getauft wird, wenn er alt genug ist, macht er selber, widersagt dem Bösen, sagt Nein zu allem, zu aller Sünde, zu allen Verlockungen und sagt Ja zu Gott, legt das Glaubensbekenntnis ab. Das sind die sogenannten Taufgelübde. Das heißt, das muss eine echte, ganze Entscheidung sein. Das ist immer ein bisschen problematisch natürlich, wenn jetzt Kinder getauft werden und da kommen, sagen wir, sehr fernstehende Eltern und sagen, ich möchte, dass mein Kind getauft wird. Und die Kirche hat das immer schon getan, im Vertrauen, dass wenn da christliche Eltern sind, ein Kind halt hineingetauft wird in eine christliche Umgebung, schon als Christ in diesem Streben nach Vollkommenheit aufwachsen kann. Aber wenn es die Eltern sehr fernstehend sind und dann eigentlich im Glauben wenig am Hut haben und das vielleicht so ein bisschen aus Tradition machen wollen, muss man sich fragen, ob das, wie sehr das eigentlich noch gerechtfertigt ist. Ja. Aber gut, auch diese Eltern legen natürlich das Glaubensbekenntnis ab, sagen Nein zum Bösen, versucht ihnen zu erklären und es kann natürlich auch da wieder etwas neu wachsen, weil sie selber schon getauft sind. Aber wir sind ein bisschen hineingewachsen durch dieses volkskirchliche Leben in Österreich, wo so eigentlich, ja, da gehört halt dazu, katholisch zu sein, mehr oder minder, dass man gar nicht mehr sieht, wie groß das Geschehen ist, als getaufter Christ zu leben, wie wesentlich diese Entscheidung ist, die man gefällt hat, dass man wirklich aufs Ganze gehen will, ja, hundertprozentig nach den Geboten leben will, hundertprozentig Nein gesagt hat zur Sünde. Also das bedeutet es, getauft zu sein. Kann sich jetzt jeder fragen, wie schaut das in meinem Alltag aus? Ist diese Entscheidung wirklich so klar? Bin ich wirklich so entschieden, dass ich nichts mit der Sünde zu tun haben will, auch nicht mit der kleinsten, dass ich wirklich mich um Heiligkeit bemühe? Wenn man ehrlich ist, wird man immer wieder entdecken, aber auch da in diesem Streben und in diesem Versagen, der Taufe nicht zu entsprechen, lässt uns der liebe Gott nicht alleine, dazu später noch. Auch dazu gibt es ja ein eigenes Sakrament, wenn das in einem gestorben sein sollte. Dann braucht man ein Sakrament für die Toten. Die Firmung ist sozusagen die Fortsetzung der Taufe, wenn man so will. In der Ostkirche werden die drei Sakramente der Initiation gemeinsam gespendet. Nämlich, da wird ein Kind getauft, es wird sofort gefirmt und auch der Säugling bekommt schon einen Tropfen vom kostbaren Blut gespendet, hat also sofort, gleich nach der Taufe auch schon die Erstkommunion. Das ist die ostkirchliche Praxis. Im Westen hat er sich entwickelt, dass es aufgefächert wird sozusagen, dass man getauft wird, eigentlich als Kind, wenn man in einem christlichen Elternhaus aufwächst, dass man, sobald man den Vernunftgebrauch erlangt hat, das erste Mal zur Heiligen Kommunion gehen kann, dass man, wenn man gewöhnliches Brot vom Leib Christi unterscheiden kann, das ist die Voraussetzung, und wenn man sozusagen selbst Entscheidungen treffen kann, wenn man so will, die Heilige Firmung empfangen kann. In Österreich ist es ja auch gesetzlich so, dass man mit 14 Jahren religionsmündig wird. Ein 14-Jähriger dürfte ohne Zustimmung der Eltern aus der Kirche austreten oder eine andere Religion annehmen oder wenn er nicht getauft ist, sich taufen lassen, müssen die Eltern nicht zustimmen. Und da ist irgendwie auch ein Moment, wo dann die Firmung gespendet wird, wo es darum geht, aus eigenem jetzt ganz Ja zu sagen zum Glauben, aber die Firmung selber bewirkt ja auch etwas. Wenn man so will, ist die Taufe das Sakrament, das man empfängt, um selber zu Christus zu kommen. Die Firmung empfängt man, um für andere auch da zu sein, um andere zu Christus bringen zu können. Also man versteht das sehr schnell, wenn man schaut, wie das begonnen hat. Das Pfingstereignis hat die Apostel, die längst sich zu Jesus bekehrt haben, auch ihre Schwachheit entdeckt haben, gescheitert sind in vielen, aber für sie war klar, sie wollen Christus nachfolgen. Nach Tod, Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn haben sie den Heiligen Geist empfangen und hat etwas Wesentliches in ihrem Leben geändert, nämlich sie, die sich eingesperrt haben voller Angst vor den anderen, haben die Türen geöffnet und sind hinausgezogen in die ganze Welt, könnte man wirklich sagen, ganze damals für sie bekannte Welt, um das Evangelium zu allen Völkern zu bringen. Dazu wird man auch heute noch gefirmt. Sobald ich für andere Verantwortung zu übernehmen beginne, deswegen sollte man gefirmt sein, wenn man zum Beispiel heiratet, weil da übernehme ich für andere Verantwortung. Deswegen heißt es, dass man durch die Firmung sozusagen in der Kirche als Erwachsener angesehen wird. Das ist der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Kinder werden umsorgt, für die machen die anderen alles. Wenn ein Kind über die Straße läuft und vom Auto niedergeführt wird, fragt man, wer hätte aufpassen müssen. Wenn ein Erwachsener über die Straße geht und ihm was passiert, sagt man, warum hat er nicht aufgepasst? Rom hatte vielleicht nicht sogar dafür gesorgt, dass das Kind, das neben ihm geht, nicht zu Schaden kommt. Das ist der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Mit der Firmung wird man sozusagen ausgestattet mit dem Heiligen Geist, damit man für andere, für sich selbst und für andere Verantwortung übernehmen kann. Das ist etwas ganz besonders Wichtiges, glaube ich, in unserer Zeit überhaupt, wo die Gesellschaft immer säkularisierter wird, dass gerade die Gefirmten ihren Auftrag, am Verkündigungsdienst der Kirche teilzunehmen, wirklich wahrnehmen. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht vom Weltcharakter der Laien, der Gefirmten, die in Berufen sind, in der Politik sind, in der Wirtschaft sind, wo Priester zu Recht nichts zu suchen haben, die dort das Evangelium wirklich hineintragen sollen. Das ist Aufgabe der Laien. Ich finde es immer wieder belustigend, ich habe das, glaube ich, eh schon mal gesagt, es herrscht ein großes Gedränge um das Ambo oder um die Kanzel in der Kirche, wo alle predigen wollen und warum dürfen nur die Priester und nicht die Laien. Da ist man gerne bereit, den Glauben zu verkünden vor lauter Leuten, die eh schon Christus glauben. Und dort, wo es in der Politik darum geht, sich als Christ zu bewähren oder der Wirtschaft oder sonst was, ist naja, der Antrag nicht ganz so groß, möchte ich sagen. Der Weltcharakter der Laien, so sagt es uns das Konzil, bedeutet, dass die Laien wirklich als Kirche verkünden sollen, ausgestattet durch das, was die Firmung ihnen schenkt, nämlich den Heiligen Geist, und auf diese Weise sozusagen den Auftrag der Kirche auch erfüllen in diesen Bereichen. Was die Aufgabe des Priesters ist, sage ich dann, wenn wir über die Weihe sprechen werden. Da sind die Sakramente, Taufe und Firmung, die man ein für alle Mal empfängt. Da muss man sich immer wieder darauf besinnen, was bedeutet das eigentlich, ein Zustand, in dem ich erleben soll. Die anderen Sakramente begegnen mir im Laufe meines Lebens, öfter oder weniger oft. So möchte ich als erstes über den regelmäßigen Empfang von Buße und Eucharistie sprechen und die von vielen sehr, weil der Ausdruck viele so stört, gehemmte Sonntagspflicht. Zuerst einmal ist, wenn man sich bewusst wird, was es heißt, als Getaufter zu leben, eigentlich ganz logisch, dass es einem vielleicht irgendwann passieren wird, dass man plötzlich draufkommt, ich entspreche meiner Taufe nicht mehr. Ich lebe nicht mehr als Heiliger. Das ist der Zustand eines Getauften. Und da hat uns Christus dieses unglaubliche Geschenk gemacht, der Buße, um wieder in diesen Zustand der Heiligkeit zurückzukommen. Deswegen gibt es das Sakrament der Buße, der Beichte. Und die Eucharistie ist das Sakrament, das uns immer wieder von Neuem alle schenkt. Wenn ich in die Heilige Messe gehe, die Heilige Kommunion empfange, vorausgesetzt ich empfange sie vorbereitet, nicht unwürdig, sonst empfängt man sie zu seinem eigenen Schaden. Wenn ich die Heilige Eucharistie gut vorbereitet empfange, dann bekomme ich alles geschenkt. Es gibt nichts, was mir dann noch fehlen würde für mein christliches Leben, weil sich Christus ganz an mich verschenkt. Also, und das jedes Mal neu. Jedes Mal, ich kann jeden Tag in die Messe gehen und jedes Mal verschenkt sich Christus ganz an mich. Also, mehr kann er nicht mehr tun, als sich selbst jedes Mal neu an mich verschenken, damit ich immer mehr ein bisschen was von ihm annehme. Ja, also Jesus bleibt am Ball, weil er weiß, wie zaghaft wir sind, wirklich uns auf ihn einzulassen. Reden wir zuerst einmal über das Sakrament der Buße. Was ist für den fruchtbaren Empfang des Bußsakraments notwendig? Es ist so selbstverständlich, dass man es eigentlich fast nicht sagen will, aber ich glaube, es ist notwendig, es zu betonen, weil das bei vielen gar nicht mehr im Bewusstsein ist. Es gehört dazu die Bereitschaft, sich als Sünder zu sehen. Es ist erschreckend, wie viele sich wirklich schwer damit tun. Zu sagen, die Kirche möchte uns niederdrücken, die Kirche möchte uns irgendwas einreden. Und in Wirklichkeit ist das eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass ich mich öffnen kann für die Gnade. Dass ich bewusst und bereit bin zu sagen, ich bin ein Sünder. Ich habe Fehler. Ich habe in dem und dem Bereich versagt. Schauen wir auf das Evangelium, wie oft Christus gerade über diesen Punkt spricht. Denken wir an das, was wir vor kurzem am Sonntag im Evangelium gehört haben, über den Pharisäer, der sich brüsten will vor Gott, und dem Zöllner, der hinten stehen bleibt im Tempel, sich nur an die Brust legt und der, so sagt Christus, geht als Gerechter nach Hause, der Pharisäer nicht, der objektiv gesehen sicher der Bravere war. Weil diese Bereitschaft zum Eingeständnis der eigenen Schuld einfach so wesentlich ist, weil man sonst verstockt wird, weil man sonst überheblich wird, weil man sonst sich verschließt für die Gnade Gottes. Wie oft begegnet Christus den Menschen und das Erste, was er ihnen sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist sozusagen der Schlüssel, der alles erst ermöglicht, was Christus dann schenken will. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, selber gut beichten zu gehen. Es gibt so diese 6b, die einem zeigen sollen, wie man gut beichtet. Beten, besinnen, bereuen, bekennen, büßen, bessern. Also jetzt einfach eine Bedienungsanleitung, wie beichte ich richtig. Beten. Immer, wenn ich etwas tun will, gerade dann, wenn es eine Herausforderung ist, und Beichten, finde ich, ist eine Herausforderung. Mir geht zumindest so, ich wäre übertrieben, wenn ich sagen würde, ist ja ganz leicht. Ich finde, das ist jedes Mal eine Herausforderung, beichten zu gehen. Immer wenn man etwas Großes tun will, sollte man es mit dem Gebet beginnen. Vor dem Beichten zu beten, heißt aber in besonderer Weise, wirklich sich in das Licht Gottes zu stellen. Denken wir an das Gleichnis, das Christus uns geschenkt hat über die verlorene Drachme, die gesucht wird von einer Frau und sie leuchtet im ganzen Haus, all jeden Winkel aus. Und was findet sie dabei? Sehr viel Dreck, den sie herausfegt und am Ende findet sie die Drachme und freut sich und feiert ein Riesenfest. Ja. Wenn wir beten, sollten wir das mutige Gebet sprechen, dass Christus wirklich in uns hineinleuchtet. Dass wir erleuchtet werden von ihm. Aber das heißt eben, dass man den Dreck auch sieht. Und genau darum geht es. Und dann sollten wir Gott bitten, dass er uns das zeigt, was er uns zeigen will. Es gibt vielleicht ein paar Lieblingssünden, die man immer wieder beichtet und so, und an die man sich schon gewöhnt hat, und es beichtet ihn halt immer wieder weg. Aber eigentlich geht es bei der Beichte darum, dass man entdeckt, was dem lieben Gott in meinem Leben noch nicht gefällt. Darum sollte man bitten, das zu erkennen. Und wie das bei Gebeten so ist, die werden auch erhört, das kann dann oft doch auch recht ans Eingemachte gehen. Ja? Dass der liebe Gott dann plötzlich Dinge zeigt, die man gar nicht mehr sehen wollte, oder wo man drüber hinweg ist oder glaubt, ah, das zu ändern ist viel zu schwierig oder sonst etwas. Genau darum geht's. Das bewirkt dieses Gebet, mit dem man beginnen soll. Der zweite Punkt, besinnen. Es gehört sehr viel Mut dazu, sich selbst zu erkennen. Der liebe Gott hilft einem dabei, aber wenn man darüber nachdenkt, mit Hilfe seiner Vernunft auch, was man gegen die Gebote gelebt hat, dann ist das einfach etwas sehr Reinigendes, allein psychologisch schon normal. Ja. Noch dazu, wie wir sehen werden, dass es bei der Beichte nicht dabei bleibt, dass ich dann vor einem Riesenfeld der Erkenntnis meiner Sünden stehen bleibe und das war's dann, das geht ja dann weiter, nicht? Am bedenklichsten ist es immer, kann man sich selber beobachten, wenn man das Gefühl hat, ich habe eigentlich keine wirklichen Sünden. Eigentlich bin ich doch ein recht guter Mensch. Ja? Es ist auffällig, dass die größten Heiligen eigentlich sich immer sehr als Sünder empfunden haben, ohne dabei niedergedrückt gewesen zu sein, aber je näher sie Gott gekommen sind, je heiliger sie schon waren, desto deutlicher ist ihnen geworden, wo sie noch lieblos waren, wo sie irgendwie die Gebote noch nicht wirklich erfüllt haben. Das heißt, der Gedanke, eigentlich geht es mir ganz gut, ich habe niemanden umgebracht und Bank habe ich auch keine ausgeraubt, ich sage es wie es ist, ist in Wirklichkeit ein Zeichen dafür, dass man eigentlich noch nicht wirklich nah bei Gott ist. Dass das mit dem Leben in der Taufe noch nicht wirklich so gut funktioniert. Ja, dass man Sünden entdeckt, ist ein gutes Zeichen. Und das soll man bereuen. Und natürlich kann man dann sagen, okay, da ist was schief gelaufen. Der liebe Gott sagt, das soll nicht so sein, also dann tut es mir leid, Entschuldigung. Ja. Bereuen ist doch mehr eigentlich. Bereuen sollte ruhig wehtun. Ja. Sollte ruhig wehtun. Sollte Schmerzen verursachen. Warum ist das wichtig? Nämlich, sobald ich über eine Sünde, die ich begangen habe, nachdenke und es ist mir zuwider, merke ich, dass ich mich bekehrt habe, weil es mir entgegensteht. Ja. Wenn ich sage jetzt ein Beispiel, ein berufsmäßiger Taschendieb bin und das gehe ich wöchentlich beichten, naja gut, dann ist das so. aber ich bereue es ja nicht wirklich. Ja, ich denke mir, so, jetzt gehe ich das beichten und dann überlege ich mir schon, wie es weitergeht. Irgendwann musste ich dann draufkommen, wie viel Böses ich damit gemacht habe, wie viel Unrecht ich dann, sobald ich da draufkomme, tut es mir weh. Und ich würde es am liebsten ungeschehen machen und das ist für mich ein schlimmer Gedanke, daran denken zu müssen. Aber gerade das zeigt mir, dass ich mich bekehrt habe, das ist etwas Schönes. Das klingt komisch, weil man den Schmerz meistens vermeiden will, aber in dem Fall ist der Schmerz gut. In Wirklichkeit ist es genau das, was im Fegefeuer geschieht. Dass ich das Schöne, das Gute erkenne, dass ich sozusagen schon in den Himmel hineinschaue und merke, ich bin aber nicht so, ich passe da nicht hinein. Weil ich bin nicht gut, ich bin nicht schön, ich bin nicht liebevoll. Und das verursacht Schmerzen und genau dieser Schmerz reinigt einen. Das nennt man Reue. Das ist der dritte Punkt. Nach Beten, Besinnen kommt eben Bereuen. Und dann, das ist alles noch die Vorbereitung auf die Beichte, die sollte man nie auf die leichte Schulter nehmen, man sollte sich gut vorbereiten, wenn man beichten gehen will, um dann die Sünden zu bekennen. Also dann beginnt das, was man im Beichtstuhl macht. Dass man wirklich zum Priester geht, im Priester kann ich Christus begegnen, später, wenn wir über die Weihe sprechen, werde ich noch sagen, dass das sozusagen das Besondere am Priestertum ist. Ich komme zu Christus und ich klage mich an. Ein gutes Bekenntnis ist eine Anklage. Wenn ich versuche, das alles so ein bisschen so darzustellen, dass man dann Verständnis haben muss dafür, dass ich diesen unglaublich unmöglichen Nachbarn dann doch irgendwie was geheißen habe, ja, weil das war ja gar nicht mehr anders möglich, ist doch mit meiner Reue nicht so her. Es reicht vollkommen, wenn ich sage, dass man selber lieblos war, dass man selber jemanden beschimpft hat, dass man wirklich die eigenen Sünden ins gleißende Licht stellt und die anderen sollen ihre Sünden selber beichten. Man beichtet nur die eigenen Sünden. In St. Rochus ist einmal eine Frau ganz erbost in die Pfarrkanzlei gestapft gekommen. Sagt, es ist eine Frechheit, der Priester hat mir die Lossprechung verweigert. War ein Gastpriester, weiß ich, der gesessen ist. Der hat mir gesagt, und die Pfarrsekretärin hat gesagt, nicht gewusst, was ich jetzt sagen soll. Ich gesagt, ja und, was war denn? Ja, der hat gesagt, nachdem ich alles gebeichtet habe, schön, jetzt haben Sie die Sünden aller anderen Leute gebeichtet, was sind denn Ihre Sünden? Und ich weiß aber von der Frau, dass sie am nächsten Tag wieder beichten gegangen ist und gesagt, habe ich da meine eigenen Sünden gebeichtet? Das hat ihr ganz gut getan, das hat, glaube ich, der Priester richtig gesagt. Wenn ich beichten gehe, soll ich mich richtig anklagen. Schonungslos, ich mache selber. Ich begegne Christus und wenn ich daran glaube, dass er der Barmherzige ist, traue ich mich ihm zu zeigen in meiner ganzen Schwachheit. Ja, und auch Dinge, die peinlich sind, dass man so etwas überhaupt getan hat und so weiter, dass man es einfach sagt. Deswegen rate ich immer, dass wenn man beichten geht, es ruhig, kurz und bündig zu machen. Die besten Beichten sind nicht unbedingt die, wo man möglichst ausschweifend und genau alles erzählt. Alle Priester, die mehr Beichte haben, kennen sich relativ rasch aus, kann ich sagen, aus eigener Erfahrung als Beichtvater. Also es ist gar nicht das notwendig, sozusagen bis ins kleinste Detail irgendwelche Dinge zu schildern. Aber wichtig ist, dass man die Sache selbst sehr klar darstellt. Das habe ich gemacht. Also niemand schuld als außer ich. Ich bin schuld. Ja. Die Schuld der anderen lasst man weg. Es geht nur um die eigene Schuld. Also eine echte Anklage. Das ist mit Bekennen gemeint. Und dann, wenn man die Lossprechung bekommen hat, das zu tun, was man Büßen nennt. Das kennt jeder. Man bekommt ein Bußwerk auf vom Priester. Auch das allein psychologisch schon einmal ein sehr schöner Vorgang, dass man sich das nicht selber aussucht, sondern jemand anderer sagt es einem. Das ist ja meistens eh nur ein Gebet oder sonst etwas. Also nicht irgendwie schwer die Buße, die man aufbekommt. Aber es ist doch wichtig, dass man es tut, weil es heißt ja auch Sakrament der Buße, ich möchte etwas beitragen zur Versöhnung der Welt mit Gott. Christus hat ein Bußopfer dargebracht. Das ist unüberbietbar. All die Schmerzen, die Christus gelitten hat, alles Kreuz, das er getragen hat und so weiter, das waren unsere Sünden. Die hat er auf sich genommen, er hat es gemacht. Aber ich will ihn dabei nicht allein lassen. Ich möchte ein bisschen was dazugeben, wenn ich da jetzt sozusagen meine Sünden vergeben bekommen habe. Das ist die Idee der Buße. Erfahrene Beichtväter geben eigentlich immer sehr kleine Bußen, damit man nicht sozusagen, weil es dazugehört, eine Verpflichtung ist, sie zu erfüllen, dass nicht, wenn man jetzt sagt, du musst jetzt jeden Tag, weiß ich was, fünfmal auf diesen Berg rauf und runter gehen oder sonst was, dann vergisst das einmal und weiß ich was, ist alles sehr mühsam. Deswegen sind die Bußen eigentlich immer sehr klein, üblicherweise, aber sollten halt doch etwas sein, was einem doch ein bisschen auch eine Herausforderung ist. Warum nicht? Und außerdem bewirkt die Buße, weil sie immer ein gutes Werk ist, ja, dass man auf etwas verzichtet oder ein Gebet spricht oder sonst etwas oder eine Tat der Nächstenliebe setzt, dass man sozusagen sich in die richtige Richtung gleich weiter bewegt. Ja, auch das ist die Wirkung der Buße, die man erledigt, dass man gleich in die richtige Richtung aufbricht. Um schließlich zum Letzten zu kommen, nämlich dem Bessern. Ganz wichtig, wenn man beichten war, man darf sich bewusst sein, ich bin wieder im Stand der Heiligkeit, ich habe das wieder geschenkt bekommen einfach und in diesem Stand möchte ich jetzt leben, ich will gut leben. Und ich habe schon von Leuten gehört, die haben das nach der Beichte geschafft, 30 Sekunden, also unglaublich eigentlich, ja. Mir gelingt es meistens nicht so lang, bis der erste böse Gedanke wieder kommt oder erst nachlässig und so. Man muss realistisch sein, aber auch das ist ein Zeichen der Barmherzigkeit Christi, dass er uns einfach immer wieder neu bei sich aufnimmt. Ja. Regelmäßig beichten zu gehen hilft, dass man Sünden auch überwinden kann. Also es kann sehr demütigend sein, wenn man gerade wenn man öfter beichten geht, immer wieder dieselben Sünden beichten zu müssen. Sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, wenn manche Leute sagen, ah, da beicht man immer wieder dieselben Sünden, das hat ja keinen Sinn. Das hilft einem irgendwann, diese Sünden zu überwinden. Und wenn man kämpft gegen seine Sünden, sich nicht damit abfindet, sondern immer wieder neu beginnt, ist das auch das beste Mittel, das man anwenden kann, um schwere Sünden zu vermeiden, sagen wir, wenn man lästige Sünden regelmäßig beichtet. Ja? Wenn ich regelmäßig beichte, dass ich den mühsamen Nachbarn liebevoll behandeln will, dann wird es nicht so schnell passieren, dass ich ihm das Hackel rüberwerf, nicht? Oder ihm wehtue. Ja? Weil ich einfach im Bemühen bin. Also die lästigen Sünden regelmäßig zu beichten, hilft mir, schwere Sünden zu verhindern. Außerdem sollte das Bessern auch beinhalten, wenn der Priester kann mir dabei helfen, aber ich kann es mir auch selber überlegen natürlich, konkrete Schritte zu setzen. Ja? Also wenn ich weiß, was mich immer wieder zur Sünde hinführt, was vielleicht selbst noch keine Sünde ist, jedes Mal, wenn ich mich an diesen Platz begebe, weiß ich, dann treffe ich dort diesen und jenen und dann kommt es immer zum Streit und dann kommt es immer zum Raufhandel oder keine Ahnung, ja, dann gehe ich dort halt nicht hin. Ja, also ich kann mir auch Dinge vornehmen, die in sich noch gar keine Sünde sind, zu vermeiden, damit ich sozusagen mich fernhalte von Versuchungen. Da kann es ruhig auch einmal sein, dass ich mich nach einer Beichte sage, eine Sache nehme ich mir vor. Der heilige Ignatius nennt das Partikularexamen. Also jetzt bis zur nächsten Beichte oder so bemühe ich mich jetzt wirklich nur mal um, was weiß ich, Bescheidenheit oder um Freundlichkeit oder was auch immer. Wie oft sollte man eigentlich beichten gehen? Das Kirchengebot sagt uns einmal im Jahr in der österlichen Zeit. Das ist also in der Fastenzeit bis zum Ende der Osterzeit. Das ist die österliche Zeit. Das ist sozusagen das Mindestmaß, das die Kirche von uns will. Das wäre schon ein Gewinn, wenn wirklich alle Katholiken einmal im Jahr beichten gingen. Ich glaube, wir sind weit davon entfernt. Aber selbstverständlich ist es besser, öfter und vor allem regelmäßig beichten zu gehen. Ich rate eigentlich immer dazu, wenn man wirklich sein Leben als Getaufter leben will, es ernst nimmt mit dem Streben nach Heiligkeit, monatlich beichten zu gehen, einmal im Monat. Sich vielleicht auch eine Beichtvater zu suchen, aber das wirklich zu tun. Unbedingt notwendig ist die Beichte ja nur für die schweren Sünden. Das ist ja Lehre der Kirche, dass die lästigen Sünden auch durch andere Dinge vergeben werden, aber nur wenn ich in einer wichtigen Sache wissentlich und willentlich gesündigt habe, also eine schwere Sünde begangen habe, muss ich unbedingt beichten gehen. Das war in der frühen Kirche, war das so. Da war man noch sehr viel strenger. Da wurde dem Sünder vielleicht einmal in seinem Leben nur verziehen, wenn er eine schwere Kapitalverbrechen begangen hat. Und wenn er es dann wieder getan hat, wurde er exkommuniziert. Da hat man einen kurzen Prozess gemacht, weshalb sich viele Leute auch erst kurz vor ihrem Tod, wie der Kaiser Konstantin, taufen haben lassen. Er sagt, das ist mir zu gefährlich. Was mache ich, wenn ich noch eine schwere Sünde begehe? War sehr logisch gedacht, was haben teilweise sogar die Seelsorger geraten. Bis die Kirche dann gelernt hat, dass das ja nicht so gemeint sein kann und auch gelernt hat, wie viel barmherziger Gott ist, als wir uns denken, man kann öfter beichten gehen. Allerdings bleibt es immer dabei, dass man wieder aufs Ganze gehen will, wenn man beichten geht. Dass man nicht sagt, ich gehe halt beichten und lebe so mittelmäßig dahin, sondern dass man wirklich aufs Ganze gehen will. Das, was die iroschottischen Missionare dann nach Europa gebracht haben und natürlich dann für die ganze Weltkirche, ist das, was man Andachtsbeichte nennt, nämlich weil ein Sakrament ja so funktioniert, dass es, weil es ein Sakrament ist, etwas ganz Besonderes in einem bewirkt, mehr ist als zum Beispiel die Reue allein, die mir die Sünden vergibt, meine Lässlichen, sondern wenn mir ein Sakrament gespendet wird, passiert eine ganz besondere Begegnung mit Christus, haben sie sozusagen gesagt, nützt doch eure lässlichen Sünden, um dieses Sakrament öfter empfangen zu können. Jetzt, selbst wenn man keine Todsünde hat, ist es schön, einmal im Monat auch seine lässlichen Sünden zu beichten, weil es einfach schön ist, ein Sakrament zu empfangen. Es bringt mich schneller voran im geistlichen Leben, weil das Sakrament wirklich eine Wirkung hat. Insofern ist die Beichte natürlich immer auch die beste Vorbereitung auf die Feier der Eucharistie. Und zu der möchte ich jetzt schon als Nächstes kommen. Die Eucharistie, die unser Leben prägen soll. Es ist sozusagen das zentrale Sakrament unseres christlichen Lebens, unseres christlichen Alltags. Für die Gemeinde wie für jeden Einzelnen sollte immer von der Feier der Eucharistie alles ausgehen und alles hinführen. Es ist Quelle und Gipfel christlichen Lebens, so hat es das Zweite Vatikanische Konzil formuliert. Also auf die Eucharistie zu verzichten, würde uns wirklich den Lebensatem nehmen für unser übernatürliches Leben. Es wäre furchtbar, wenn das passieren würde. Wie kann ich also die Messe mitfeiern? Wieder beginnt es damit, dass ich mir bewusst werde, was das eigentlich ist. Wenn ich glaube, die Messe ist halt so eine Vereinsveranstaltung, wie beim Kameradschaftsbund, da trifft man sich halt und dann setzt man sich irgendwo hin und dann redet da irgendjemand und dann wird irgendein Ritus vollzogen und dann geht man wieder und das ist sozusagen ein, ja, das gehört sich halt, wird man nicht wirklich ins innerste Wesen der Eucharistie vordringen können. Der heilige Augustinus betont, wer die heilige Messe mitfeiert, der ist dabei. Und zwar dabei, wenn Jesus die Welt erlöst. Das Kreuzesopfer Christi wird auf unblutige Weise gegenwärtig gesetzt. So ist die theologische Formulierung. Das heißt, Christus hat ein Opfer dargebracht auf dem Berg Golgotha. Davor schon hat er die Eucharistie eingesetzt, damit dieses Opfer durch alle Zeiten mitvollzogen werden kann. Deswegen feiern wir die Heilige Messe. Wir erleben die Erlösung der Welt. Und Christus ist in seiner ganzen Hingabe, in seiner ganzen Liebe da, aber auf unblutige Weise, nämlich Christus leidet nicht jedes Mal neu, wenn wir am Sonntag die Messe feiern, sondern hat ein für alle Mal gelitten. Aber das, was dieses Opfer ausmacht, wird in unsere Zeit und unseren Ort hineinversetzt. Sich dessen bewusst zu werden, ist so wichtig, weil es einem vielleicht ein bisschen zeigt, wie man die Messe gut mitfeiern kann. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Man kann sich ruhig einmal überlegen, ob man wirklich in der gleichen Haltung unter dem Kreuz stünde, an dem mein Erlöser, der Sohn Gottes, für mein Heil gerade stirbt, unglaubliche Schmerzen erträgt, aus Liebe zu mir, ob ich unter diesem Kreuz genauso stünde in der Haltung, wie ich die am Sonntag die Messe mitfeiere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass mir denke, ich komme halt 10 Minuten später, da hängt Christus eh noch immer am Kreuz, wird noch nicht fertig sein, er wird schon noch nicht gestorben sein. Und da komme ich dann und zuerst schaue ich einmal, was die anderen anhaben und aha, die hat aber komische Schuhe an und dann mokiere ich mich über etwas anderes oder erzähle böse Geschichten oder schweife mit meinen Gedanken ein bisschen ab. Ich wäre wahrscheinlich ganz bei der Sache, ja, sehr mitgenommen natürlich auch. So sollte ich die Messe mitfeiern. Ja, von Anfang bis zum Ende, so innig wie ich nur irgendwie kann. Und die Liturgie ist dazu da, mir dabei zu helfen. Und sie hat einen sehr logischen Aufbau. Das war der Wunsch auch des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass wir diesen Aufbau der Liturgie, der Messliturgie, wieder bewusst mitmachen können. Nämlich nicht, indem wir möglichst viele Geschachteln haben, sondern indem wir das, was geschieht, wahrnehmen und mitvollziehen. Ich werde das jetzt nur ganz kurz gefasst sagen, aber um ein bisschen das anzudeuten, worum es da geht. Es gibt sozusagen die 4 Teile der Messe, die Eröffnung oder Einleitung, den Wortgottesdienst, die Eucharistiefeier als die beiden Hauptteile und dann die Entlassung als den Abschluss. Wobei geht es am Anfang, da wird das Kreuzzeichen gemacht. Wir sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das erinnert uns daran, dass wir eintreten in das Leben des dreifaltigen Gottes. Der Sohn verschenkt sich im Heiligen Geist an den Vater. Das passiert in Gott immer schon. Schon bevor die Welt geschaffen worden ist, das hat immer schon passiert. Das ist das Leben Gottes. Diese Liebe der drei göttlichen Personen zueinander. Die sich vollständig aneinander verschenken. Und jetzt ist der Sohn Gottes Mensch geworden, um das auch als Mensch zu machen. Jesus Christus verschenkt sich als Mensch am Kreuz, voller Leid, im Heiligen Geist, vollständig an den Vater. Und er tut das, damit wir daran teilnehmen können, weil wir auch Menschen sind. Plötzlich ist das, was der Sohn Gottes immer schon vor aller Zeit gemacht hat, auch für uns Menschen möglich. Daran erinnert uns das Kreuzzeichen am Beginn der Heiligen Messe. Wir nehmen teil am Leben des dreifaltigen Gottes. So heilig ist das, wenn man die Heilige Messe feiert. Wir sind im Himmel. Das ist der Himmel. Ja. Seien wir uns dessen bewusst. Das lässt uns absehen von manchen äußeren Widrigkeiten, die wir vielleicht ertragen müssen und so etwas. Das verliert vollständig an Bedeutung, wenn uns das bewusst wird. Ja. Wenn man das Kreuzzeichen macht. Das ist der Grund, warum die Messe mit dem Bußakt beginnt. Ich kann nur am Leben Gottes teilnehmen, das reine Liebe ist, wo nichts Böses ist, nichts Hinterhältiges, nicht, wenn ich selber in diese Haltung hineinkomme. Wenn ich die Messe mitfahren will, aber noch ein bisschen bösartig bleiben will, dann passe ich ja nicht in den Himmel hinein. Das geht ja nicht. Das kann ja nicht der Himmel dann sein. Deswegen ist es auch für die Messe unbedingt notwendig, dass ich mich trenne von allem Bösen. Ich finde es interessant, dass das immer wieder sozusagen angesprochen wird und irgendwie, ob das nicht übertrieben ist und so weiter. Es ist innere Logik der Eucharistiefeier, dass das notwendig ist. Ja. Oder ich bin jemand, der wie der Pharisäer vorne steht im Tempel und sagt, ich bin eh so gut, ich habe ja nichts, ich bin eh toll, sei froh, dass du mich hast, lieber Gott. Ja. So funktioniert es nicht. Ja. Und das Kyrie und das Gloria ist das große Lobgebet. Ich mache das jetzt nur ganz kurz. Auch das ganz wichtig, wenn wir zu beten beginnen. Die Messe ist das größte und heiligste Gebet, das wir sprechen können. Beginnt einmal mit dem Lob. Ja, zuerst sollen wir Gott loben. Kann einem vielleicht auch Vorbild sein für das eigene Gebetsleben, wenn man am Abend ein Abendgebet macht. Rück mal damit beginnen, Gott einfach zu loben. Einfach nur zu sagen, wie großartig man den lieben Gott findet. Und die Eröffnung der Messe schließt ab mit dem Tagesgebet, wo sozusagen das alles noch zusammengefasst wird. In das Gebet, das der Priester spricht, und auch das zeigt uns schon etwas sehr deutlich, neben vielen anderen Dingen. Die Heilige Messe können wir nur feiern, weil Christus uns mitnimmt in diese Gemeinschaft mit dem Vater im Heiligen Geist. Und wenn das Volk Gottes, das Volk von Priestern, sich versammelt, um die Eucharistie zu feiern, geht das nur mit einem Priester. Denn der Priester stellt Christus das Haupt dar, nur durch Christus können wir Eucharistie feiern und mit hineinnehmen lassen in dieses Geschehen. Deswegen kann es keine Eucharistiefeier ohne Priester geben. Das wird eben auch ausgedrückt, wenn der Priester die sogenannten Vorstehergebete spricht, wie das Tagesgebet, wo die Gebete aller Gläubigen zusammenfasst. Auf Lateinisch nennt man dieses Gebet die Collecta, also die Sammlung. Dann kommt der Wortgottesdienst mit den Lesungen, abgeschlossen mit Wort des lebendigen Gottes, dem Antwortgesang, wo wir antworten auf das, was wir über Gott gehört haben. Also es ist wie ein Dialog immer, es geht hin und her. Es sollte wirklich ein lebendiger Austausch sein. Das Halleluja, wo wir uns freuen auf das, was wir jetzt gleich hören werden, wenn dann im Evangelium Christus selber zu uns spricht. Bei all diesen Dingen sollte man wirklich neugierig sein auf das, was Gott einem sagen will, was Christus einem mitteilen will. Es ist eine lebendige Begegnung mit ihm. Ja. Nur wenn man neugierig in die Heilige Messe kommt, wird man überhaupt gut zuhören können, wenn aus der Heiligen Schrift vorgelesen wird. Und sozusagen wie das Antwort auf die Verkündigung des Evangeliums kommt das Glaubensbekenntnis. Was ist das Glaubensbekenntnis? Es ist die Erneuerung unserer Taufgelübde. Ja, auch diesen Sonntag möchte ich dir wieder sagen, ich will als Getaufter leben. Ich will mich um Heiligkeit bemühen. Ich möchte aufs Ganze gehen. Deswegen beten wir das Glaubensbekenntnis. Um dann auch unsere Bitten dem Herrn anzuvertrauen. Und Fürbitten zu sprechen bedeutet immer auch, dem lieben Gott etwas zuzutrauen. Also ruhig ihm auch in ganz alltäglichen Dingen ihn zu belästigen, unter Anführungszeichen, weil wir wissen, dass Gott sich auch um diese Dinge kümmern will. Das ist der Wortgottesdienst. Die Eucharistiefeier beginnt mit der Gabenbereitung und dem Gabengebet. Und da sollte es immer das sein, was ich vorher schon gesagt habe, dass ich als bewussten Akt setze, dass ich mich wirklich selbst Gott schenken will. Ich will selbst dem lieben Gott etwas schenken, nämlich alles. Und das kann man sich überlegen bei der Gabenbereitung. Wenn die Kinder Brot und Wein nach vorne tragen, bin ich bereit, dem lieben Gott mein ganzes Leben zu übergeben? Oder gibt es da irgendwo eine Sparte, wo ich sage, bitte, da schauen wir nicht hinein, da nicht einmischen, bitte nicht, das wird zu mühsam. Ja? Oder bin ich wirklich bereit, alles, mein ganzes Leben dem lieben Gott zu übergeben? Er soll bestimmen, wie es laufen soll. Das sollte eigentlich der Akt bei der Gabenbereitung sein. In Wirklichkeit ist das nichts anderes als das, was Christus dann nehmen kann, um daraus sein Opfer zu machen. Das, was der Priester sagen wird, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle, ist das Wort Jesu an uns. Er bringt sein Opfer dar und wir dürfen mitmachen. Aber da müssen wir irgendwas dazulegen. Wir sagen, ich bin in der Messe und bin nicht bereit, irgendein Opfer dazuzulegen. Was ist dann sein und unser Opfer? Dann ist es nur sein Opfer. Das passiert bei der Gabenbereitung. Und wieder beginnt das Hochgebet mit der sogenannten Präfation. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist, der über die Herzen, wir kennen das. Also ein reines Lobgebet, mit dem das große Gebet eingeleitet wird, das dann eben auch die Wandlung enthält, wo aus Brot und Wein Leib und Blut Christi wird. Es ist das höchste Lob, das Gott dargebracht werden kann, was Christus getan hat. Es ist ein Opfer, das Gott dargebracht wird, das wirklich würdig ist. Alle Opfer, die wir bringen, sind ein bisschen geprägt von Eigensucht oder Stolz oder sonst etwas. Dass, wenn Christus etwas opfert, nämlich sich selbst, ist es unüberbietbar. Und das muss uns bewusst sein, dass dieses Opfer gegenwärtig wird und dass wir eingeladen sind, mit unseren noch sehr einfach unvollkommenen Dingen daran teilzunehmen. Es ist das Heiligste, was auf der Welt passieren kann. Also wie ist man oft gebauchpinselt, wenn man dabei sein darf, wenn der Bundespräsident, weiß ich was, die Königin von England und den Papst gemeinsam trifft und dort ist man dann zum Abendessen eingeladen. Oh, das wäre doch toll. Nichts im Gegensatz zu dem, was wir erleben, wenn wir die Heilige Messe mitfeiern. Ja? Das ist das Heiligste, Größte, was auf der Welt überhaupt passieren kann. Als Vorbereitung auf die Heilige Kommunion beten wir dann das Vaterunser. Wir beten um den Frieden. Das Lamm Gottes wird gebetet. Da könnte man jetzt überall noch sehr viel dazu sagen. Das habe ich schon an anderer Stelle gemacht. Das kann man sich auch selbst einmal vielleicht eingehen, damit beschäftigen. Jedenfalls sollte man sich bewusst sein, was dann passiert, wenn man die Heilige Kommunion empfängt. Christus verschenkt sich an einen. Und zwar voll und ganz. Christus macht keine halben Sachen. Wann kann ich eigentlich zur Kommunion gehen? Nur dann, wenn ich selbst auch diesen Wunsch habe, mich an Jesus zu verschenken. Im Bewusstsein, ich bin noch am Weg, ich kann nicht alles und so, aber ich muss es wollen. Ja? Und es ist nicht falsch, wenn man diese Begegnung mit dem Herrn, diese körperliche Vereinigung mit ihm, durchaus vergleicht mit dem, später werde ich noch dazu etwas sagen, das dem auch entspricht, nämlich auch der körperlichen Vereinigung von Mann und Frau im Liebesakt. Das geht eigentlich nach denselben Regeln. Wie schön ist das, wenn Mann und Frau sich aneinander verschenken wollen, voller Liebe, voller Hingabe, da ist das unglaublich schön, unglaublich heilig, unglaublich erfüllend. Und wie grässlich und furchtbar wird genau dasselbe, wenn das nicht aus Liebe geschieht. Wenn der eine vielleicht sich hinschenken will und der andere nicht, aber tut es trotzdem. Oder wenn man es aus Gewohnheit tut völlig gedankenlos. Ja, dann wird uns sofort klar, das ist grässlich. Ja, wie viel Leid wird auch verursacht dadurch. Wie furchtbar ist das, wenn jemand zur Heiligen Kommunion geht, ohne sich an Christus verschenken zu wollen. Von Christus Seite wird es immer vollkommen sein. Aber da sieht man, dass man, wenn man die Heilige Kommunion unvorbereitet empfängt, zum Beispiel nicht im Stand der Gnade, wenn man eine schwere Sünde nicht gebeichtet hat, oder wenn man eigentlich gar nicht drüber nachdenkt oder gedankenlos ist, dass das etwas ist, was einen wirklich wegbringt von Christus. So komisch das klingt, wo Christus sich doch an einen verschenkt, weil man selber so lieblos ist. Deswegen sollte man wirklich sich ganz, bei jedes Mal ganz genau überlegen, was hier geschieht, und wirklich nur gut vorbereitet die Heilige Kommunion empfangen. Wie gesagt, die beste Vorbereitung auf die Kommunion ist eine regelmäßige Beichte, weil sie einen immer wieder in diese Liebe hineinführt. Und schließlich die Messe endet mit dem Schlussteil, mit dem Schlussgebet. Nie geschieht in der Kirche etwas ohne Gebet. Um dann den Segen zu spenden, mit dem uns sozusagen Gott mit allem ausstattet, was wir brauchen werden, um einen großen Auftrag zu erfüllen. Denn der geht jetzt an uns. Der Segen ist sozusagen so wie der Abschiedskuss eines Geliebten, der jemanden losschickt, vielleicht sogar in eine gefährliche Umgebung hinein. Christus schickt uns von der Messe los. Das Letzte, was wir zu hören bekommen, ist Ite missa est, geht, ihr seid gesendet, geht hin in Frieden auf Deutsch. Nämlich es ist der Auftrag, dass wir Christus, den wir selbst empfangen haben, jetzt in die Welt hinausbringen. Sehr spannend eigentlich, dass die Liturgie der Messfeier so aufgebaut ist, dass es dem Höhepunkt entgegensteuert. Und wenn man jetzt Christus empfangen hat, man eigentlich sich denken müsste, jetzt müsste ich eigentlich noch 4 Stunden in der Kirche sitzen bleiben und das genießen. Man wird relativ rasch, also ist nicht, ich würde niemanden abhalten, noch einen Kommuniondank und einen Messdank zu beten in der stillen Kirche. Aber eigentlich ist es von der Aufbau der Messe so, dass man relativ rasch dann hinausgeht, weil wir mit einem Auftrag hinausgeschickt werden. Christus ist in uns gegenwärtig und jetzt müssen wir ihn den anderen bringen. Ja, das ist eine echte Sendung. Das ist ein Auftrag, den wir erfüllen müssen. Noch ein Wort zur Sonntagspflicht. Kann denn Pflicht etwas Gutes sein? Ja, da stoßen sich viele daran und sagen, um Gottes Willen, nur nicht das Erwähnen, da könnte sich jemand dran stoßen und das, man geht in die Kirche, wenn einem danach ist und nur nicht jemanden einschüchtern und ihm darauf hinweisen, dass er vielleicht jeden Sonntag in die Kirche gehen soll, dann kommt er womöglich gar nicht mehr, sind wir doch froh, wenn er überhaupt kommt und so. Ich glaube, so funktioniert Liebe nicht. Und um die Liebe geht's. Pflichten gibt es auch im Familienleben. Pflichten gibt es in Freundschaften, in Vereinen, in der Arbeit, im Staat, was auch immer. Die Pflicht, die angenommene Pflicht, die jetzt nicht aufoktroyiert, also nicht erzwungen wird, die ist eigentlich immer ein Ausdruck der Liebe. Ja, ich lasse mich gerne in die Pflicht nehmen. Ich möchte mich gerne, wir gehören zusammen, deswegen kannst du mit mir rechnen. Das bedeutet die Sonntagspflicht. Die Kirche hatte keine Rollkommandos, die durch Pressbaum ziehen und die Leute aus dem Bett holen, um sie in die Kirche zu schleifen oder was. Ja. Ein äußerer Zwang. Aber seien wir uns bewusst, dass es eine Sonntagspflicht für Katholiken gibt, die uns einfach erinnert, dass wir uns motivieren müssen und uns aktivieren müssen, um hier wirklich treu zu sein. Ja, das meint die Sonntagspflicht. Dann gibt es eben jetzt die beiden Sakramente der Lebenden, wie sie schon genannt werden. Das ist die Berufung in der Ehe bzw. in der Weihe, die man leben kann. Das war eben, wie gesagt, ein großes Botschaft des Zweiten Vatikanischen Konzils. Man hat früher sehr oft vom Stand der Heiligkeit gesprochen und hat vor allem den Ordensstand damit gemeint. Also die es richtig ernst meinen, die machen so etwas. Und die anderen leben halt so dahin. Das Zweite Vatikanische Konzil hat uns erinnert, jeder ist zur Heiligkeit berufen. Also die Ehe ist genauso ein Stand der Heiligkeit, wie es das Priestertum ist. Weil nicht die Priester sollen heilig werden oder sind es automatisch, und die Eheleute nicht, noch umgekehrt. Ja. Alle müssen sich darum bemühen. Und in Wirklichkeit bedeutet es immer, dass man sich darum bemüht, den Zustand des Himmels schon jetzt zu verwirklichen. Das bedeutet nämlich, heilig zu sein. Der Martin Luther hat gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Ja, hat auch nicht daran geglaubt, dass sie ein Sakrament ist. Die katholische Kirche ist da grundsätzlich anderer Auffassung. Wir glauben, dass die Ehe, die Familie, tatsächlich den dreifaltigen Gott abbilden soll. Dass hier etwas unglaublich Heiliges geschieht, wenn Mann und Frau zueinander Ja sagen. Der Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen, als Mann und Frau schuf er sie, steht im Buch Genesis. Das heißt, wenn Mann und Frau Ja sagen, zueinander sagen und aus ihrer Liebe Kinder entstehen, ist das ein Abbild des dreifaltigen Gottes. Und gleichzeitig findet Kirche statt in einer Familie. Deswegen nimmt die Kirche das, was in einer Familie geschieht, so unglaublich ernst. Interessanterweise gibt es immer wieder Leute, die glauben, Kirche ist gegen Sexualität, oder das ist ein Blödsinn. Ist natürlich nicht, sondern ganz im Gegenteil, im Gegensatz zum Zeitgeist, wird nicht, jetzt wird das, habe ich das oft schon gehört in den Medien in letzter Zeit, wird beispielsweise Sexualität nicht als die wichtigste Nebensache der Welt betrachtet, ein Ausdruck, über den man nachdenken kann, die wichtigste Nebensache der Welt, sondern die Kirche sagt, es ist etwas ganz Zentrales, hier findet Liebe statt und macht sich deswegen natürlich auch Gedanken darüber. Und immer wenn man sich um Heiligkeit bemüht, ist das mit einer Forderung, mit einem hohen Niveau sozusagen verbunden, das von einem gefordert wird. Die Begegnung der Liebe, die Folgen haben kann, die Kinder hervorbringen kann. Wenn man weiß, was die Grundvollzüge der Kirche sind, Liturgia, Martyria, Diakonia, also den Gottesdienst zu feiern, Zeugnis zu geben, die Verkündigung des Evangeliums und die Werke der Nächstenliebe, dann findet genau das in einer Familie schon statt. In einer Familie muss gebetet werden. A family that prays together, stays together, sagt die Mutter Teresa. Wie wichtig, wenn wir uns darum bemühen, und ich glaube, gerade in unserer Zeit muss man sich wieder besonders darum bemühen, dass Familien tatsächlich miteinander beten. Ja, das ist gelebtes Sakrament der Ehe. Zusammen, Eltern mit ihren Kindern, tatsächlich beten. Welche Form das dann annimmt, ob man frei betet oder Familiengebet hat oder wie auch immer, aber darum muss man sich bemühen. Gleichzeitig ist die Martyria, das ist die Verkündigungsdienst der Kirche, in der Familie unbedingt da, also muss da sein. Die Eltern sind die ersten Katecheten für ihre Kinder. Das ist unglaublich schön, wenn Kinder von ihren Eltern über den Glauben erfahren haben. Das ist 1 zu 1000, wenn die das nicht das Schulwissen irgendwann abspeichern, sondern das, was sie im wahrsten Sinne des Wortes mit der Muttermilch eingesaugt haben. Und gleichzeitig ist es ja schön, das wird gerade in den Gebeten bei einer Eheschließung, bei einer Hochzeit, kommt das immer wieder vor, dass in der Familie die Nächstenliebe gelebt wird. Nämlich jetzt nicht nur der Familienmitglieder untereinander, sondern dass eine gute christliche Familie einfach nach außen ausstrahlt. Ja? Dass Menschen in Not oft dort einen Anker finden, wo eine Familie gut funktioniert. Weiß ich was, jemand ist in Not, weil seine eigene Ehe nicht gut funktioniert. Die größte Hilfe ist oft ein befreundetes Ehepaar. Ja? Oder auch jemand, der in materieller Not ist, der vielleicht einmal aufgenommen wird in einer Familie oder wie auch immer. Ja? Also genau die Grundvollzüge der Kirche finden in einer Familie statt oder sollten stattfinden. So wird Ehe gelebt, weil sie Abbild des dreifaltigen Gottes ist. Gott ist gegenwärtig in den Familien und durch die Familien soll Gott sichtbar werden. Ja, wenn man auf die christlichen Familien sieht, sollte man sagen, ah, das ist mit Liebe gemeint. Das ist also das Wesen Gottes. Gleichzeitig hat die sakramental gelebte Ehe, Familie, auch natürlich diese besondere Würde, dass sie Abbild der Beziehung Christi zu seiner Kirche ist. Jede Sakrament ist ja eine Begegnung mit Christus, habe ich gesagt. Und Christus hat die Kirche angenommen, wie ein Bräutigam seine Braut annimmt. Wer mal Zeit hat, kann im 5. Kapitel vom Brief an die Epheser lesen, wie Paulus das beschreibt. Das ist für viele oft sehr schockierend. Das ist die Stelle, wo drin steht, dass wie Männer und Frauen miteinander umgehen sollen. Es beginnt damit, das überlesen die meisten, dass Paulus sagt, ordnet euch einander unter. Und dann sagt er, ihr Frauen, zusammengefasst, behandelt eure Männer so wie Christus. Also stellt eure Männer auf einen Podest. Ja? So wie die Kirche Christus anbetet, so sollt ihr eure Männer behandeln. Was soll denn das? Ja, unglaublich, mein Mann ist ja gar nicht so heilig. Ja? Genau das ist die Idee dahinter. Dass man seinen Mann so behandelt, wie die Kirche Christus behandelt, weil das fordert ihn heraus. Ja? Dass man ihn erhebt und ihm das zugesteht, das würde viele, viele Probleme lösen, glaube ich, wenn Frauen ihre Männer so behandeln würden. Und wie sollen sie ihre Frauen behandeln? Wie Christus seine Kirche behandelt, die er als makellose Braut vor sich erscheinen lässt. Ganz so eine makellose Braut ist die Ehefrau auch nicht immer wahrscheinlich, aber Christus liebt seine Kirche so, als ob sie durch und durch heilig wäre. Also in Wirklichkeit genau dasselbe wieder. Die Frau auf einen Podest zu stellen als die schönste, beste, großartigste, die es überhaupt geben kann auf der ganzen Welt, das fordert heraus. Also wenn Eheleute so miteinander umgehen, dann fordern sie sich, dann fördern sie sich immer mehr zum Guten und spornen sich gegenseitig an und haben Freude aneinander. Das ist genau das Gegenteil vom Aufeinander einhacken natürlich. Also es ist sehr, sehr praktisch. Also ich lade alle ihr Leute ein, sich das mal durchzulesen. Nämlich genau durchzulesen, damit man entdecken, wie genau der Apostel Paulus die Menschen auch schon kennt. Aber das eben sehr schön in eine Verbindung bringt mit einem theologischen Gedanken. Das zweite Sakrament für die Lebenden ist das Sakrament der Weihe. Ich traue mich zu sagen, dass dieses Sakrament der Weihe in letzter Zeit, zumindest in unseren Breiten, sehr in die Krise geraten ist. Ich glaube wirklich, dass nicht nur die Gläubigen, sondern oft die Priester selbst gar nicht mehr verstehen, was sie eigentlich sind. Was ist ein Priester? Wozu gibt es die Weihepriester? Es ist sehr viel Gerede gewesen vom Priestertum aller Getauften, das gibt es. Nur was brauche ich da noch einen Weihepriester? Können wir ja selber, nicht? Es stimmt, es gibt ein Priestertum aller Getauften. Wir sind ein Volk von Priestern. Aber wir sind es nur deswegen, weil Christus unser Haupt ist. Wenn wir als Kirche uns selbstständig machen wollten und sagen, so, und jetzt sind wir ein Volk von Priestern, Christus brauchen wir nicht mehr, würden wir alles verlieren. Und wenn wir das jetzt leben wollen, muss das in den alltäglichen Vollzügen unseres Kircheseins sichtbar sein und wird vollzogen. Und deswegen gibt es ein eigenes Sakrament, wo Christus dargestellt wird. Christus ist wirklich, das kann man in gewisser Weise sagen, im Priester gegenwärtig. Deswegen gibt es beispielsweise keine Eucharistiefeier ohne Priester. Undenkbar, kann es nicht geben. Ja? Aber das geht weit noch über den eigentlichen liturgischen Ritus hinaus. Kirchliches Leben ohne Priester kann es nicht geben. Ja? Weil es kirchliches Leben ohne Priester oder Christus nicht geben kann. Und der Priester hat die Aufgabe, die Gläubigen sozusagen immer wieder mit dem auszustatten, was Christus ihnen schenkt. Deswegen ist der Priester ja der Spender der Sakramente in vielen, meisten Fällen. Deswegen geht man zum Priester beichten. Christus will einem die Sünden verzeihen und ihnen wiederherstellen. Dazu gibt es den Priester, um immer wieder diese Begegnung mit Christus zu ermöglichen. Wenn ich den Priester rausstreiche aus kirchlichem Leben, fällt alles zusammen. Der heilige Pfarrer von Arles hat gesagt, nehmt den Leuten ihre Priester weg und in 20 Jahren werden sie die Tiere anbeten. Ein ganz schönes Zitat, finde ich. Aber auch hier geht es darum, dass der Priester jetzt für sich, wenn er das jetzt lebt als Christ, als Aufgabe sieht, die himmlische Wirklichkeit darzustellen. Und da komme ich zu einem zweiten Punkt, der mit dem Priestertum eng verbunden ist und auch sehr ins Gerede gekommen ist und unglaublich angefeindet wird, interessanterweise, sollte ihm auch zu denken geben, warum da solche Aggressionen oft herrschen, das Priester-Zölibatär leben. Das Zölibat ist nicht im Mittelalter erfunden worden. Das Zölibat geht auf Christus zurück, kann man nachlesen, im Evangelium, und war von Anfang der Kirche an immer schon die bevorzugte Lebensform für Priester. Es hat verheiratete Priester gegeben, in der Ostkirche hat es sich noch weiter gehalten. Aber in der Westkirche war es eigentlich so, dass die sehr bald die Priester, die Seelsorge betrieben haben, sehr oft als Missionare auch, eigentlich Ordenspriester waren. Die haben selbstverständlich zölibatär gelebt, die haben freilich das Gelübde der Ehrlosigkeit abgelegt. Und im Mittelalter ist der Stand der Weltpriester aufgekommen, also das, was heute so im Pfarren tätig ist, für gewöhnlich. Und dort hat man dann gesagt, auch die sollen zölibatär leben. Deswegen kommt dieses Gerücht her, dass das erst 1000 Jahre alt ist. Erst. Aber stimmt nicht. Zölibatäres Leben hat eine 2000-jährige Tradition in der Kirche, weil es wirklich auf Christus zurückgeht. Warum lebt man zölibatär? Warum dürfen die armen Priester nicht heiraten? So wird es immer dargestellt. Warum gibt es das Zwangszölibat? Es ist erstens einmal eine freiwillige Entscheidung. Niemand wird gezwungen. Und man soll als Priester diesen himmlischen Zustand leben. Nämlich insofern himmlisch, dass im Himmel nicht mehr geheiratet wird. Haben wir auch vor kurzem gehört im Evangelium, weil im Himmel sind alle Menschen einem so nah wie die engste Familie. Deswegen nennen wir Christen uns Brüder und Schwestern. In einer Familie das zu leben, ist schon eine große Herausforderung, aber ist noch leichter denkbar, so eine Nähe zu anderen Menschen zu leben, für die man alles tun will. Der Priester sollte das für die ganze Kirche sein, so wie Christus. Das ist der Grund, warum man unverheiratet lebt, um diese Offenheit, um diese Entscheidung für die Kirche zu leben. Nicht aussuchen zu müssen, heute bin ich für meine Familie da und heute bin ich für die Kirche da. Die Kirche ist seine Familie. Das ist der Grund für das zölibatäre Leben und ist natürlich ein Zeichen in der Welt, weil es innerweltlich nicht erklärbar ist, sondern über die Welt hinaus weist, weil ohne die Ewigkeit ja nicht verständlich wird, dass jemand Zölibat erlebt. Und genau das ist der Grund, warum sich alle Leute aufregen, die nicht bereit sind, über sozusagen Jenseitiges nachzudenken. Aber das ist auch Aufgabe des Zölibats, Zeichen des Widerspruchs zu sein. Das muss man aushalten. Es wäre ein furchtbarer Fehler, den die Kirche begehen würde, wenn sie diesen Schatz aufgeben würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so kommen wir noch zum letzten Sakrament, nämlich zum Sakrament der Krankensalbung. Und auch hier kann man vielleicht mal sich überlegen, in welcher Haltung man überhaupt Sakramente empfängt, was man sich erwartet. Beim Sakrament der Krankensalbung wäre der Gedanke naheliegend, dass man sagt, so, was bringt mir das jetzt? Ich bin krank, ich habe Schmerzen und bin vielleicht auch geistig irgendwie niedergedrückt. Jetzt schauen wir mal, jetzt empfange ich das Sakrament der Krankensalbung, das wird schon helfen. Sonst hätte es ja keinen Sinn, wenn es mir nicht hilft. Vielleicht ist das gar nicht der erste Sinn der Sakramente. Der erste Sinn der Sakramente ist es, mich mit Christus zu verbinden. Und plötzlich entdecke ich, dass es ja gerade das Leid war, das Christus verwendet hat, um die Welt zu erlösen. Und gerade für die Leidenden gibt es ein eigenes Sakrament. Vielleicht sollte man diesen Aspekt einmal sich vor Augen halten, dass ich gerade als Leidender seine Stärkung brauche, um diese Verbindung mit ihm zu leben. Um dann aber auch etwas zu bewirken mit meinem Leid. Um auf diese Weise Christus tatsächlich ähnlich zu werden, auch dem leidenden Christus ähnlich zu werden. Deswegen gibt es zwei Wirkungen der Krankensalbung. Die eine ist die Sündenvergebung. Dadurch werde ich Christus immer ähnlich, wenn ich die Sünden loswerde. Ist auch sehr schön, dass die Krankensalbung diese Wirkung hat, weil natürlich auch, wenn jemand schon sehr im Delirium ist und die Krankensalbung empfängt, der kann gar nicht mehr beichten. Aber es wird ihm die sakramentale Vergebung der Sünden geschenkt. Und man wird gestärkt. Man wird gestärkt, um vielleicht wieder gesund zu werden. Man wird aber gestärkt, vielleicht auch für die Kraft, die man braucht, bekommt man, um gut sterben zu können. Das ist ja eine Herausforderung. Für jemanden, der nicht nur in dieser Welt lebt und in Gesundheit nicht als den höchsten Wert des Lebens sieht, sondern die Heiligkeit, wird das verständlich werden, dass man vielleicht Stärkung braucht, um gut sterben zu können. Das ist der Sinn des Sakraments. Ich trifft es eigentlich schon immer ins Herz, wenn ich merke, dass teilweise auch gläubige Menschen eine große Scheu haben, den Priester zu holen und das Sakrament zu spenden für ihre Angehörigen, weil man dann Angst hat, dass der einen Schreck kriegt oder besser erst, wenn er nichts mehr mitbekommt und so, weil das eigentlich eine Haltung des Unglaubens ist. Ja, oder wenn man es nur psychologisch sieht und man sagt, naja, nur dann, wenn das irgendwie in einer Situation ist, wo das den Kranken vielleicht dann wirklich hilft. Das Sakrament wirkt aus sich heraus, weil das Sakrament gespendet wird. Ich habe ein wirklich schönes Erlebnis gehabt, damit werde ich dann aufhören. Wie ich noch in Wien war, sehr oft in der Krankenanstalt Rudolf Stiftung, ein sehr großes Spital, wo man als Priester mal gerufen worden ist. Interessanterweise oft von den Ärzten auch, weil sie gemerkt haben, da passiert was mit den Patienten, wenn sie die Krankensalbung empfangen. Und einmal bin ich wieder gerufen worden und komme ins Schwesternzimmer und sehe im Rücken zu mir eine Dame telefonieren und sagt, ja, jetzt haben wir den Pfarrer gerufen, aber die Mami ist jetzt wieder zu Bewusstsein gekommen, ich werde ihn wieder wegschicken, weil sonst kriegt sie einen Schreck. Ja, ist gut. Also habt ihr gesehen, dass ich hinter ihr stehe, legt auf, dreht sie um, kriegt einen Riesenschreck. Ui! Und ich sage, wissen Sie, wir machen jetzt gar nichts, was Ihre Mutter nicht haben will. Und ich erkläre Ihnen nur, was die Krankensalbung wirklich ist. Ja, und habe halt erklärt, dass es eine Stärkung ist und eine Begegnung mit Christus und so weiter. Und ach so ist das, na Moment. Und dann verschwindet sie im Krankenzimmer und ich, damit die Mutter keinen Schreck bekommt, habe da draußen gewartet, höre sie gemeinsam mit ihrer Schwester, also der anderen Tochter, mit ihrer Mutter reden. Mami, der Pfarrer ist jetzt da, du kriegst jetzt die Krankensalbung. Nein, ich will nicht. Voll Angst. Nein, der hat mir das erklärt, das ist gut, du kriegst das jetzt. Nein, bitte schick ihn weg, ich will nicht. Und sie erscheint in der Tür, so, sie können kommen. Also ich bin da hineingestapft und habe, also die hat mich mit angstgeweiteten Augen angeschaut und ich habe sofort gesagt, Frau, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, Sie brauchen jetzt überhaupt nichts machen, was Sie nicht wollen. Wenn Sie keine Krankensalbung empfangen wollen, kriegen Sie keine, dann beten wir zusammen. Aber ich erkläre es Ihnen, habe sie auch nochmal versucht zu erklären, aber ich habe gemerkt, sie hat es nicht verstanden. Die Töchter sofort. Und die Töchter haben gesagt, Mami, wir haben das besprochen, das ist gut für dich, glaub uns das. Na gut, hat sie nur zu den Töchtern zuliebe zugestimmt. Und ich habe wieder mit schlechtem Gewissen begonnen, ihr die Krankensalbung zu spenden. Und die Krankensammlung wird gespendet mit Handauflegung und dann Salbung mit Öl, aber das ist vorher sind einige Gebete, nachher sind einige Gebete, also ich weiß gar nicht, ob man das so mitbekommt, dass das eigentliche Sakrament dann ist. Und diese Frau hat mich während meiner ganzen Gebete mit angstgeweiteten Augen angeschaut und ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen gehabt, aber sie hat schon zugestimmt, auch wenn es den Töchtern zuliebe war. Und in dem Moment, wo sie die Krankensalbung empfangen hat, hat sich alles verändert. Die hat einen anderen Blick bekommen und hat nur noch Danke, Danke, nein, das ist aber schön, Danke. Und der Blöd gemerkt hat, das Sakrament hat etwas bewirkt. Die Begegnung mit Christus hat stattgefunden. Ja. Also nicht ich, etwas, was ich gemacht habe, psychologisch oder sonst etwas, das Sakrament selber wirkt. Das gilt für alle Sakramente. Sie wirken ex opere operator, also durch das gewirkte Werk, muss man es übersetzen. Nicht der, der es spendet, muss irgendwas leisten, sondern Christus tut es. Ja. Das Sakrament wirkt aus sich heraus. Nützen wir doch die Sakramente. Glauben wir an die Kraft der Sakramente. Nützen wir aus, was uns Christus als Geschenk gegeben hat, damit wir diese Wirklichkeit des übernatürlichen Lebens, zu dem wir berufen sind, die Wirklichkeit dieses Lebens in Heiligkeit, des Lebens in Gott, dieses göttlichen Lebens wirklich wahrnehmen und der Berufung dieses Lebens zu führen, auch wirklich folgen können.